HR Info. Politik. Heute aus Wiesbaden.
Wir wollen den Beweis erbringen, dass Ökonomie und Ökologie sich nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen. Das ist kein unüberbrückbarer Gegensatz, meine Damen und Herren.
Applaus für dieses hehre schwarz-grüne Glaubensbekenntnis in der ersten Regierungserklärung von Ministerpräsident Bouffier nach seiner Wahl durch CDU und Grüne im Januar 2014. Aber Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen, das ist eine Herausforderung. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als im osthessischen Kalibergbau. Der Konflikt um die Entsorgung ist ein politischer Dauerbrenner. Schwarz-Grün hat versucht, ihn zu entschärfen. Dabei haben sich zwar die Fronten verschoben, der Streit hält aber an. Mein Name ist Christopher Plass. Das Unternehmen, der Umweltschutz, die Politik. Wir wollen die widerstrebenden Interessen hier beleuchten und fragen, warum dort keine Ruhe einkehrt. Zunächst im Blickpunkt:
Die Nöte des Unternehmens.
Ja, in der strukturschwachen osthessischen Region ist ein Global Player zu Hause. K+S gehört zu den führenden Düngemittelkonzernen in der Welt. Aber ein Unternehmen mit handfesten Problemen. Das hat sich erst kürzlich gezeigt bei der Bilanzpressekonferenz Mitte März. Der Gewinn ist eingebrochen. Also habe ich meine Wirtschaftskollegin Heidi Radwilas gefragt, was in dem Unternehmen los ist.
Ja, also los ist einmal der Weltmarkt, muss man sagen. Die Nachfrage beispielsweise nach Kali, die ist weltweit schwach derzeit. Das trifft natürlich nicht nur K+S, aber eben auch K+S. Und dann gibt es beim Salz beispielsweise auch das Problem, wenn es mal einen milden Winter gibt, dann wird da gleich weniger Salz für die Straßen abgesetzt. Das war hier auch in manchen Märkten der Fall. Und dann sind die Preise auf dem Weltmarkt insgesamt stark gefallen in den letzten Jahren. Und der Grund hat erstmal nichts mit K+S zu tun, sondern eher damit, dass es ein sogenanntes Kali-Kartell gab. Und dann gibt es laut K+S eben noch ein anderes großes Problem, und das sind die Abwässer, die Entsorgung. Das hat eben dafür gesorgt, dass K+S stellenweise weniger oder gar nicht produzieren konnte. Das Unternehmen sagt, die konnten im vergangenen Jahr 800.000 Tonnen weniger Kali produzieren und dann entsprechend auch verkaufen, sodass diese gesamte Gemengelage dazu geführt hat, dass das Unternehmen letztes Jahr unterm Strich deutlich verloren hat an Umsatz. Und auch beim Gewinn, da nenne ich mal eine Zahl, das waren 2015 noch ungefähr 780 Millionen Gewinn vor Steuern. Und dann sind es 2016 nur noch 229 Millionen gewesen. Also 3/4 des Gewinns sind weggebrochen. Das ist schon ziemlich hart.
Nun hat ja K+S in den letzten Jahren versucht, seine Wettbewerbsposition international zu verbessern, dadurch, dass sie auch in andere Lagerstätten investiert haben, zum Beispiel in Kanada. Wenn man sich das mal anschaut, welche Rolle spielt dann der Standort Osthessen in der Strategie?
Also ich würde sagen, der spielt nach wie vor eine große Rolle. Du hast es gesagt, es gibt den Wunsch zu expandieren. Kanada ist ein ganz, ganz wichtiges Werk. Da werden ja 3 Milliarden Euro investiert. Aber das soll ganz eindeutig nicht als Konkurrenz gesehen werden oder auch als Ersatz für die Werke hier in Deutschland und auch in Osthessen, das sagt das Unternehmen. Der Norbert Steiner, der Chef von K+S, der sagt, man stehe zu den Produktionsstätten in Deutschland und auch in Osthessen. Man wolle hier weiter investieren. Und wenn man mal hinschaut, dann hat es ja auch einen ganz guten Grund, nämlich das Verbundwerk Werra. Dazu gehören ja Hattorf und Wintershall in Hessen, die Standorte, und Unterbreitsbach und Merkers in Thüringen. Die sind der größte Standort der K+S Kali und die Vorräte dort sind riesig. Man wird da noch Jahrzehnte produzieren können. Und es gibt in den Lagerstätten hier in Deutschland, auch in Osthessen, eine Besonderheit, sagt K+S, nämlich das ist die der Rohstoffzusammensetzung. Hier gibt es eben nicht nur Kali, sondern auch Magnesium und Schwefel. Und daraus gibt sich eine Produktpalette, die man dann international super absetzen kann.
Es geht ja auch um viele tausend Arbeitsplätze. 4.000 ungefähr oder mehr als 4.000 hängen direkt an der Produktion, natürlich indirekt noch viel, viel mehr. Wenn man das mal wägt, was die Unternehmensleitung jetzt auch auf der Bilanz-PK gesagt hat. Gibt es also langfristig auch eine Perspektive auch für diese große Zahl von Arbeitsplätzen?
Also so eine ganz eindeutige Aussage, die gibt es dazu nicht. Außer der, die ich jetzt gerade gesagt habe, dass man hier an den Standorten festhält, dass man hier auch weiter investieren möchte. Aber es bleibt eben diese Umweltfrage, die Frage, wie wird man das Abwasser los? Diese Gemengelage, die wird von K+S auch im Geschäftsbericht ganz deutlich als Risiko angesehen. Also als eine Frage, wir wissen eben nicht genau, wie unser Geschäft weitergeht.
Sagt Heidi Radwilas, unsere Wirtschaftskorrespondentin über die Lage bei K+S. Und dazu gehört natürlich auch die Stimmung unter den Mitarbeitern. Die Entsorgungsprobleme haben schon zu Kurzarbeit und Produktionsdrosselung geführt. Wenn die Werra wenig Wasser führt, wird es eng. Ina Rumpf hat im Revier Eindrücke gesammelt.
Zwar kann im Moment wieder voll produziert werden, aber die Frage, wie lange noch, steht ständig im Raum. Auch den Bergmannschor des Werkes Hattorf beschäftigt das Thema.
Wenn wir uns begegnen, dann wagen wir, bangen wir, hoffen wir.
Stimmen aus der Region.
Viele junge Familien, die sich eine Existenz aufgebaut haben, Häuschen gebaut. Und gerade bei denen ist es richtig frustrierend und Stress.
Den Leuten hier geht's nicht gut. Denen geht's finanziell nicht gut und denen geht's auch ja moralisch ganz schlecht.
15% Einkommensverlust mussten die Betroffenen hinnehmen.
Aber wenn man keine Schicht fährt, keine Samstage, Sonntage, da waren viele Kollegen, die bis zu 600, 700 Euro in ihrer Lohntüte vermisst haben. Und das über 8, 9 Monate, das ist ein Schlag ins Kontor des Familieneinkommens.
Und jetzt wird es noch brenzlicher. Nach einem Jahr kann keine Kurzarbeit mehr beim Arbeitsamt beantragt werden. Erst in 6 Monaten wäre es wieder möglich. Und ob dann noch einmal Kurzarbeitergeld bewilligt wird, ist fraglich. Unternehmensleitung und Arbeitgebervertreter suchen fieberhaft nach Lösungen. Friedrich Nothelfer.
Wie bekommen wir die Menschen, die jetzt momentan wegen der Stilllegung dieser Anlage keine Arbeit haben, wir bekommen die in anderen Bereichen untergebracht. Auf jeden Fall wollen wir betriebsbedingte Kündigungen auf jeden Fall vermeiden, aber auch soziale Not.
Die Kali-Kumpel sollen in Kurzarbeitphasen dort eingesetzt werden, wo der Betrieb voll läuft, werden also zwischen 3 Werken in Osthessen und Thüringen pendeln. Mit Arbeitszeitkonten soll flexibler umgegangen werden. Alle hoffen, über die Runden zu kommen, bis eine neue Anlage im Werk Hattorf am Anfang des nächsten Jahres läuft. Sie soll 20% Abwässer einsparen. Für die Kali-Kumpel heißt es aber bis dahin, selbst wenn sie in Arbeit sind, keine Zulagen, alles auf Sparflamme und immer die Angst um Arbeitsplätze. Denn viele fürchten, dass in Zukunft wegen der hohen Investitionen in den Umweltschutz im Werratal nicht mehr wirtschaftlich gearbeitet werden kann.
Das ist der Druck, der aus dem Unternehmen, auch von den Arbeitnehmern kommt. K+S vergisst dabei nie, darauf hinzuweisen, dass die Millionen auch verdient werden müssen, die in weitere Entsorgungsmaßnahmen fließen sollen.
HR Info. Politik.
Zum Dauerkonflikt um das Unternehmen K+S. Druck ganz anderer Art kommt von den Umwelt- und Gewässerschützern. Seit vielen Jahrzehnten. Und er hält an.
Der Zorn der Umweltschützer.
Die Grünen haben vor 6 Jahren deutlich kundgetan, dass eine weitere Verlängerung der Versenkgenehmigung nicht möglich sein wird.
Das sagte eine Grüne auf dem Landesparteitag der Grünen im Herbst 2014. Sie hat dort gegen die eigene grüne Umweltministerin Hinz demonstriert. Denn Priska Hinz und der Vorstandsvorsitzende von K+S, Norbert Steiner, hatten sich auf einen gemeinsamen Plan zur Lösung der Entsorgungsprobleme geeinigt.
Ich bin froh, dass wir eine Lösung präsentieren können, die nachfolgenden Generationen keine unnötigen Lasten aufbürdet.
So Umweltministerin Hinz vor gut 2 Jahren. Mit der Skepsis der Umweltschützer muss sie seither leben. Zur ökologischen Dimension der Entsorgung unsere Umweltexpertin Katharina Wilhelm.
Der nordhessische Konzern K+S produziert nicht nur Düngemittel in großen Mengen, es entstehen dabei auch einige Millionen Kubikmeter Abfälle. Das heißt, Salz, das man nicht weiterverwerten kann. Und das ist das große Problem. Wohin mit den Abfällen? Die Salzabfälle werden unter anderem aufgeschüttet zu einem regelrechten Berg. Im Volksmund heißt das in Nordhessen Mount Kali, der künstliche Salzberg. Ein anderer Teil des Salzabfalls landet in den Stollen, aus denen das ursprüngliche Salz zur Produktion gefördert wird. Und wiederum ein weiterer Teil wird direkt in den benachbarten Fluss Werra eingeleitet. Doch damit die Werra nicht zu sehr versalzt und das Ökosystem bedroht wird, gibt es Grenzwerte, die die Firma K+S nicht übersteigen darf. Und trotzdem, schon jetzt hatte die Einleitung in den Fluss zur Folge, dass die Werra versalzen ist und möglicherweise Fischarten bedroht sind. K+S muss aus diesem Grund noch einen weiteren Weg wählen, um das Salz loszuwerden, die Versenkung im Boden. Versenken bedeutet, hochkonzentrierte Salzabwässer werden mit Rohren 450 Meter in den Boden gepumpt. Das Problem? Die salzigen Abfälle verbleiben möglicherweise nicht in der Tiefe, sondern steigen durch den durchlässigen Boden auf. Naturschützer befürchten, dass sie ins Trink- und Grundwasser gelangen könnten. Über die exakten Folgen wird gestritten, seit Jahren und mit verschiedenen Gutachten. Fakt ist, laut einer neuen Genehmigung darf K+S bis zum Jahr 2021 jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter versenken, Weniger, als der Konzern eigentlich wollte. Außerdem muss sich der Konzern an den sogenannten Masterplan Salz halten, der helfen soll, den Gehalt des Salzes in Böden und Wasser zu reduzieren. Dazu soll die Salzkonzentration in der Werra bis 2027 halbiert werden. Außerdem soll laut Masterplan K+S eine Anlage errichten, die die Salzabwassermenge reduziert. Alle bestehenden und zukünftigen Lagerhalden aus Salzabfällen sollen von K+S abgedeckt werden. Langfristig soll die Werra wieder Süßwasserqualität erreichen. Denn nicht nur Umweltverbände kritisieren, dass zu viel Salz durch K+S in die Natur gelangt. Auch die Europäische Union fordert das gemäß ihrer Wasserrahmenrichtlinie ein. Diese Richtlinie sieht vor, dass ein guter ökologischer Gewässerzustand erreicht und schlechte Beeinflussungen auf Pflanzen- und Tierwelt vermieden werden sollen. Ansonsten drohen Strafzahlungen.
Als Sündenfall betrachten die Umweltschützer, dass K+S weiterhin Salzabwasser in den Boden versenken darf. Zum letzten Mal, betont Umweltministerin Priska Hinz und stellt klar:
Die Versenkung ist auf 1,5 Millionen Kubik begrenzt worden, statt in 2017 beantragt 3,9 Millionen. Für 2018, 19, 20 hat K+S 2,3 Millionen beantragt. Es bleibt bei 1,5 Millionen und pro Tag 5000 Kubik. Damit eben keine starken Schwankungen entstehen, die dann in irgendeiner Form zu Problemen führen könnten.
Die Genehmigung des Regierungspräsidiums in Kassel basiert unter anderem auf den Ergebnissen eines Computersimulationsmodells, als 3D-Modell bekannt. Mit diesem Modell soll, grob gesagt, nachvollzogen werden, ob die verpressten Salzlaugen das Grundwasser bedrohen. Aber dieses Modell ist hoch umstritten. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, klagt. Und ich habe Landesgeschäftsführer Thomas Norgal gefragt, warum.
Also die Umweltministerin hatte vor einigen Jahren gesagt, sie würde eine neue Genehmigung nur erteilen, wenn dieses 3D-Modell, was die Firma K+S vorlegen muss, ergeben würde, dass diese ganze Geschichte unbedenklich ist. Es waren drei Institutionen damit beauftragt, zu prüfen, ob denn dieses 3D-Modell überhaupt funktioniert. Davon hat zum Ende ein einziger Gutachter gesagt, doch, das ist im Wesentlichen ganz gut, aber er hat auch gesagt, ganz alleine darf man die Genehmigung darauf nicht stützen. Das hat der RP Kassel dann auch nicht gemacht. Er hat dann weitere Überlegungen angestellt. Und die beiden anderen, das sind die Fachbehörden in Thüringen und in Hessen, die wurden überhaupt nicht berücksichtigt bei der Genehmigung. Die hatten offensichtlich keine Zeit, ausreichend dieses Modell zu prüfen. Und jetzt hat ja die hessische Behörde hat ja jetzt gesagt, sie hat es geprüft und hat gesagt, das Modell taugt nichts.
Haben Sie denn als BUND Hinweise darauf, dass es tatsächlich zu einer Beeinträchtigung des Grundwassers gekommen ist? Oder sagen Sie einfach, es muss mehr geprüft werden, damit viele Faktoren ausgeschlossen werden können?
Nein, der Sachverhalt ist ja so, dass man weiß, dass alles das, was seit vielen Jahren dort verpresst wird, nicht in sogenannten Plattendolomit bleibt. Also es gibt eine Schicht tief in der Erde, von der dachte man, wenn man dort etwas hineinpresst, dann bleibt es dort, diese Schicht bei der Plattendolomit. Die Theorie, dass das so ist, ist seit knapp 10 Jahren erschüttert. Seitdem weiß man, es bleibt dort nicht, es steigt auf. Und wenn es aufsteigt, steigt es auf in die Regionen, wo eben das Grundwasser ist. Und aus diesem Grundwasser wird an vielen Stellen Trinkwasser gewonnen. Das ist alles völlig unstrittig. Und es war jetzt nur noch die Frage, gibt es eine Möglichkeit, irgendwo irgendwie noch Mengen zu verpressen, die vielleicht dann doch nicht aufsteigen? Das war die Schlüsselfrage. Und genau dieser Nachweis konnte nicht geführt werden.
Drehen wir es mal politisch. Die Linke im Landtag hat sich ja zum Fürsprecher der Umweltschützer gemacht und gesagt, die Gutachten und ähnliche Entscheidungsgrundlagen wären so hingebogen worden, dass es am Ende eine Genehmigung geben konnte. Ist das auch Ihre Meinung?
Also wir stellen zunächst mal fest, dass die entsprechende Voraussetzung für die Genehmigung nicht da ist. Und wir erwarten eigentlich, dass in dem Moment, wo klar wird, dass die zuständige hessische Fachbehörde sagt, dieses Modell trägt nicht, diese Genehmigung neu überdacht wird. Und wir haben ja als erste Reaktion gesagt, die Ministerin muss eigentlich dafür sorgen, dass die Genehmigung wieder aufgehoben wird.
Priska Hinz, die grüne Umweltministerin von Hessen, sagt ja, Genehmigungsbehörde sei der Regierungspräsident in Kassel. Wo sehen Sie dann ganz konkrete Interventionsmöglichkeiten seitens des Ministeriums?
Na, das Ministerium führt die Rechts- und die Fachaufsicht. Und wenn dann nun klar ist, dass hier eine Genehmigung ergangen ist, von der die zuständige Fachbehörde sagt, die Grundlage ist nicht vorhanden, das taucht nicht, das Modell, dann muss eigentlich die zuständige Aufsichtsbehörde, und das ist eben das Umweltministerium, sofort eingreifen.
Herr Norgal, die grüne Umweltministerin steht ja, wenn man so will, so ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens. Sie haben ihr kürzlich mal Wortbruch vorgeworfen in dieser Sache. Misstrauen Sie ihr?
Na, wir sagen zumindest, dass das, was sie selber mal formuliert hat, an Genehmigungsvoraussetzungen nicht erfüllt ist. Das sagt ihre eigene Fachbehörde. Und wenn sie jetzt bei ihrem Wort bleiben will, dann muss sie handeln. Und dann kann sie nicht den Kopf in den Sand stecken. Und sie kann auch nicht den Kopf in den Plattendolomit stecken. Und wenn sie das nicht tut, dann riskiert sie, dass irgendwann die Gerichte entscheiden. Und dann wird es politisch ja für sie noch brisanter, weil man dann sagt, naja, wenn die Gerichte jetzt sogar sagen, das war nicht in Ordnung, warum hat sie das denn dann nicht gesagt?
Welche Rolle muss der Landtag spielen? Das Thema war ja schon mehrfach Thema im Umweltausschuss des Landtages, ohne greifbares Ergebnis. Erwarten Sie da mehr Aktivität seitens der Parlamentarier?
Es müsste eigentlich einen gewaltigen Aufschrei geben im Landtag, weil wenn die Hessische Landesanstalt an so einer Stelle erst sozusagen keine Möglichkeit hat, rechtzeitig sich zu melden und anschließend sagt, die Genehmigungsgrundlage sehen wir nicht, dann muss eigentlich der Landtag eingreifen und sagen, was passiert hier. Zumal sozusagen die Umweltministerin ja die Sache treiben lässt. Jetzt müsste tatsächlich aber trotzdem die Opposition eigentlich sagen, was passiert hier. Weil auch die Opposition muss sich irgendwann fragen lassen, wer denn die Verantwortung übernimmt, wenn im Osten von Hessen bis Bad Hersfeld irgendwann das Grundwasser verwalzen ist und die Trinkwassergewinnung nicht mehr funktioniert. Also da ist doch eine gewaltige Nummer, die sich da gerade aufbaut.
Meint Thomas Norgal vom BUND. Der Zorn der Umweltschützer hat in den letzten Wochen zusätzliche Nahrung bekommen. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie, kurz HALNUG, zieht das 3D-Modell in Zweifel. Und Umweltschützer fragen immer lauter, ob der RP in Kassel und das Ministerium diese behördlichen Bedenken mit Absicht nicht ausreichend berücksichtigt haben. Hinz sagt dazu:
Das HALNUG ist nicht der Obergutachter. Das HALNUG gibt eine von mehreren Stellungnahmen ab, die vom Regierungspräsidium als Bündelungs- und Genehmigungsbehörde entsprechend bewertet wird. Und alle Bewertungen fließen dann ein in eine endgültige Stellungnahme, eine endgültige Genehmigung mit Nebenbestimmungen. So ist der Weg.
Doch der grünen Ministerin kann es nicht gefallen, dass immer wieder aus der eigenen Behörde heraus Zweifel an der K+S-Politik geschürt werden. Dazu kommt, dass auch das rot-rot-grün regierte Thüringen Druck macht mit Blick auf eine mögliche Grundwassergefährdung. Und Ermittlungsverfahren sind anhängig. Dabei geht es auch um die Frage, ob bei der Versenkungsgenehmigung möglicherweise getrickst wurde.
HR Info. Politik.
Zum Dauerstreit um die Entsorgung bei K+S. Bleibt
das Dilemma der Politik.
Das Dilemma der Grünen hat Umweltministerin Hinz mal so beschrieben.
Wenn man regiert, kriegt man nicht nur Beifallsstürme. Manches trägt nicht zur Begeisterung, auch nicht zur eigenen bei.
Die Linke im Landtag profitiert davon, dass die Grünen als Regierungspartei bei Umweltschützern zunehmend am Pranger stehen. In der CDU ist man dankbar, dass die Konflikte auf dem Rücken der grünen Umweltministerin ausgetragen werden. Zugute kommt Ministerin Hinz, dass die größte Oppositionspartei, die SPD, im Grundsatz auf ihrer Seite ist. So unterstützt der SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Warnecke aus dem Wahlkreis Bad Hersfeld die neuerliche Versenkungsgenehmigung.
Unsere Auffassung ist diese Möglichkeit in der Tat gegeben gewesen. Es ist sicherlich eine Abwägung. Und eine Abwägung zwischen den Interessen des Unternehmens, zwischen den Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zwischen den Interessen des Landes Hessen hier im Lande, Grundstoffe und damit Rohstoffe zu produzieren und andererseits der Umwelt, die sicherlich, was die Frage der Versenkerlaubnis anlangt, eine ist, über die man trefflich streiten kann.
Es gibt ja Streit zum Beispiel um die Frage, ob das methodisch alles richtig ermittelt worden ist. Es gibt Streit über das sogenannte 3D-Modell, ein Computersimulationsmodell. Und die Frage ist, reicht das aus, um die Risiken des Salzeintrags tatsächlich zu bewerten? Sind Sie hier auf der Seite der Genehmigungsbehörde, also des RP in Kassel und damit auch der grünen Umweltministerin?
Ja, wenn wir bedenken, dass wir noch vor Jahren 20 Millionen Kubikmeter versenkt haben und mittlerweile diese Genehmigung 1,5 Millionen umfasst, wobei ich Ihnen offen sagen will, realistisch ist, dass es sich um 1 Million Kubikmeter bewegen wird. Und dass die Versenkerlaubnis ein letztes Mal erteilt wurde und damit dem Unternehmen ja auch die Zeit gegeben wird, Alternativen ins Auge zu fassen, ist das sicherlich eine plausible Sache.
Was haben wir denn davon zu halten, dass jetzt durch die Presse zum Teil auch Stellungnahmen geistern, wo dann die Bedenken zum Beispiel des Hessischen Landesamtes für Naturschutz noch einmal besonders thematisiert werden, die sagen, eigentlich taugt dieses Modell nicht. Ist das für Sie ein bisschen Panikmache?
Ein Punkt ist sicherlich richtig. Im HLNUG sitzen kompetente Personen, die viele Dinge aus wissenschaftlicher Sicht betrachten. Und wie Sie wissen, gibt es in der Wissenschaft immer einen Diskurs. Am Ende muss eine Genehmigungsbehörde nicht, wie beispielsweise bei der Beurteilung von Kernkraft, die Sicherheitsrisiken zu 100% definieren, sondern muss natürlich abwägen zwischen Gütern. Und da geht es darum, ob nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden kann. Wenn Sie betrachten, dass das, was jetzt genehmigt wurde, auch mit Konditionen verbunden ist, wonach man an zwei Brunnen entsprechende Parameter festgesetzt hat, die sollten diese Parameter leider eintreffen, die Versenkerlaubnis insgesamt erlöscht, ist doch schon klar, dass man sagt, das ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes im Fluss und man kann nicht definitiv ausschließen.
Teilen Sie die Ansicht, die man bei den Umweltschützern hört, aber auch zum Teil in den Parteien, dass K+S das Thema ein bisschen lange vor sich hergeschoben hat?
Ja und nein. Das hängt nämlich schlicht und einfach davon ab, ob man einen Weltmarktpreis von 1000 Euro die Tonne hat, Produkt, oder einen Weltmarktpreis wie im Moment von 200 Euro je Tonne. Und wenn ein Produkt, und Kali und Salz muss im Weltmarkt verkaufen, keiner ist bereit für die Produkte mehr zu bezahlen, weil sie K+S in Deutschland produziert. Wenn man dann betrachtet, dass auch in anderen Ländern die Situation die ist, dass dort beispielsweise einfach ins Meer eingeleitet wird, dann kann man trefflich darüber reden, was man technologisch, technisch noch mehr machen kann, aber am Ende scheitert es, wie immer in einer entsprechend marktwirtschaftlich aufgestellten Gesellschaft, am Preis. Und wenn der Preis im wahrsten Sinne des Wortes die Kosten nicht abdeckt, dann kann man gerne Auflagen verlangen, aber da muss man sich am Ende fragen, ob es klug gewesen ist, damit zu Umständen, die wir hier in Hessen einmalig haben, in der Welt, noch zu produzieren oder ob es dann klüger ist, aus anderen Ländern Produkte einzukaufen, die unter sozialen, ökologischen und damit nachher auch ökonomisch ganz anderen Konditionen produziert werden.
Das ist aber ein klares Plädoyer, hier zu bleiben und hier auch in den nächsten Jahrzehnten zu fördern.
Herr Plass, es gibt hier nach alledem, was wir wissen, noch für 50 Jahre abbauwürdige Vorkommen. Und von daher gesehen wäre das für unsere Region noch 50 Jahre Arbeitsplätze, 50 Jahre Einkommen für Familien und 50 Jahre auch Produkte, die zu sozialen Standards produziert werden, wie sie nur selten auf der Welt vorhanden sind. Und wenn man sich so anguckt, was ansonsten in der Welt zu welchen Umständen produziert wird, würde ich sagen, ja, wir sollten auch in der Bundesrepublik Deutschland zur Rohstoff- und zur Grundstoffindustrie stehen.
Als Sozialdemokrat haben Sie auch deutlich gemacht, dass es natürlich auch um viele Arbeitsplätze geht, mehrere tausend Arbeitsplätze. Abschließend gefragt, gibt es bei Ihnen so ein bisschen die Sorge, dass der Standort auch kaputt geredet werden könnte?
In der Tat, den gibt es. Und wenn ich es deutlich sagen darf, K+S produziert hier nur, weil es hier Spezialprodukte gibt. Das ganz normale Kaliumchlorid, das man ja als Düngemittel verwendet, für 200 Euro die Tonne, die so im Moment auf dem Weltmarkt gezahlt werden, wäre sicherlich nicht konkurrenzfähig. Und deshalb haben wir auch Sorge und deshalb haben auch die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort Sorge. Und es macht hier im wahrsten Sinne des Wortes, im grenzübergreifenden Bereich, also Hessen-Thüringen, immerhin 4.500 Arbeitsplätze aus. Und pro Jahr werden hier zusätzlich nochmal gut 100 Millionen investiert. Und insofern ist das für die Region schon einer der großen, die auch dafür sorgen, dass wir hier in der Region gut leben können. Und eine Zuspitzung am Ende. Unser Landkreis ist einer der wenigen Landkreise, die nicht von den zusätzlichen Gewerbesteuerzahlungen, die allenthalben berichtet werden, profitiert. Bei uns sinkt die Gewerbesteuereinnahmen im Landkreis um 25%. Und ohne zu viel zu verraten, das ist maßgeblich K+S.
Sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Thorsten Warnecke zu einem besonderen Dilemma der Politik. Denn vor Ort gibt es kaum wirtschaftliche Alternativen. Das weiß auch K+S. Und so schließt sich der Kreis zu dem, was schon zu Beginn angesprochen wurde. Ich habe meine Kollegin Heidi Radwilas gefragt, ob sie bei der jüngsten Bilanz-PK etwas von Ärger bei K+S gespürt habe, dass die Debatte über die Entsorgung einfach nicht zur Ruhe kommt.
Also dazu wird auf der Bilanz-PK so öffentlich nichts gesagt. K+S-Chef Steiner, der hat aber eine Randbemerkung gemacht, von der ich denke, die lässt tief blicken. Er hat nämlich davon gesprochen, wie unkompliziert das Leben beispielsweise in Kanada sei, als man da beim neuen K+S-Standort eben versucht hat, die Genehmigung für eine Haldenerrichtung zu bekommen. Da habe das nur 32 Tage gedauert, sagt er, hat sich gefreut und hat so mit einem Augenzwinkern gesagt, das wäre seine Wunschvorstellung in Deutschland oder auch für Deutschland gewesen. Es gibt aber schon, wie ich finde, ganz regelmäßig diese Bemerkungen und diese Bedenken, dass gefragt wird, können wir die Umweltauflagen als K+S, die uns da aufgelegt werden, können wir die langfristig tragen? Diese Frage wird immer wieder in den Raum gestellt. Für mich ist das so eine Art Warnschuss in Richtung Politik. Achtung, wenn wir hier nicht mehr können, dann gibt es auch keine Arbeitsplätze mehr, dann gibt es auch keine Steuern mehr.
Nächstes Jahr wird in Hessen gewählt. Es würde mich überraschen, wenn das Thema K+S da keine Rolle spielen würde. Vor allem dann, wenn zwischenzeitlich die Justiz der Politik einen Strich durch die Rechnung gemacht haben sollte. Das war HR Info Politik. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christopher Plass.